Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Vier Frauen aus vier Generationen, ein Bauernhof in der Altmark. Schon bei den Filmfestspielen in Cannes löste der Film in die Sonne schauen. Bei vielen Kritikern Begeisterung aus. Jetzt geht er für Deutschland ins Oscar-Rennen, ein Thema hier bei Fazit. Abschied von Nikolaus Kunert, der Architekturkritiker und früherer Herausgeber des Magazins Arch Plus, ist gestorben. Im Gespräch dazu sein Nachfolger An Lingho. Und natürlich schauen wir uns den Startschuss des spätsommerlichen Großereignisses Ruhr-Triennale an. Heute Abend wurde sie eröffnet mit einem Musiktheaterstück. So hat es Festivalleiter Ivo van Hove letztes Jahr auch schon gemacht. I Did It My Way, ein Stück, wie er sagt, über Hoffnung.
Ich glaube, es ist ganz wichtig. Wir leben in einer Zeit, wo Hoffnung notwendig ist, auch im Theater. Aber natürlich nicht so einfache Hoffnung. In diesem Fall ist es eine komplizierte Hoffnung. Aber es gibt ja Hoffnung am Ende. So, sie kommen nicht wirklich zusammen, aber sie haben viel verstanden.
Wie dieser Abend mit Lars Eidinger und Larissa Sierra Herden war, das erfahren Sie auch hier gleich in dieser Sendung. Sie ist wirklich alljährlich ein kulturelles Highlight im Ruhrgebiet, die Ruhr-Triennale. Sie muss sich aber auch immer wieder anstrengen, Avantgarde mit Mainstream zu verquicken, das kulturaffine Publikum zu beglücken, ebenso wie die vielen Menschen im Ruhrpott, die vielleicht nicht jede Woche ins Theater oder zum Konzert gehen. Intendant Ivo van Hove hatte damit bereits letztes Jahr ein recht glückliches Händchen, hat immer davon gesprochen, dass die Ruhr-Triennale wie so ein großes Fest sein soll. Heute Abend gab es schon mal die passende Musik, nämlich Jazz von Nina Simone und Frank Sinatra im Stück I Did It My Way mit Schauspieler Lars Eidinger und der Sängerin Larissa Sierra Herder, die aus Gelsenkirchen stammt.
Ich glaube, im weitesten Sinne geht es um zwei Menschen, die in unterschiedlichen Realitäten leben. Mehr oder weniger in derselben Welt, aber als Frau, besonders als schwarze Frau, lebt man einfach in einer anderen Welt und steht anderen Konflikten und anderen Schwierigkeiten gegenüber als Mann, besonders als weißer Mann.
Was ist es eigentlich, was zu einer Form von Fremdenfeindlichkeit führt? Und das ist für mich, ehrlich gesagt, auch immer ein ganz wichtiger Punkt, dass ich da bei mir anfange und ganz offen auch mit meiner eigenen Fremdenfeindlichkeit umgehe.
Ja, soweit Larissa Sierra Herden und Lars Eidinger selbst. Unser Kritiker Stefan Keim kommt gerade aus der Bochumer Jahrhunderthalle. Stefan, wie werden denn diese Themen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit verhandelt? Wie sind sie heute Abend verhandelt worden?
Ja, eher so ein bisschen im Hintergrund. Also es ist die Geschichte eines Paares, das sich trennt. Ein weißer Mann und eine schwarze Frau, die etwas jünger ist. Und es wird so angedeutet, dass es auch daran liegen könnte, dass sie sich auseinander geliebt haben. Es ist ganz interessant, es ist so eine Beziehung, die nicht mit einem Knall auseinandergeht, sondern die so langsam zerbröselt ist und dann ist es irgendwie vorbei, man hat sich irgendwie noch gern. Und sie nimmt dann einen Weg, den auch Nina Simone, also als musikalisches Vorbild auch für diese Frauenrolle gegangen ist. Sie hat sich sehr, sehr stark in den Aktivismus geworfen und gegen Ende bewegt er sich dann langsam aus seiner typisch amerikanischen Depression und Melancholie, die dann in diesen Sinatra-Songs ja auch drinsteckt, dann durchaus heraus. Und das meinte Ivo van Hove damit, dass es doch so etwas wie eine Hoffnung gibt, auf jeden Fall eine Annäherung. Aber sie verlassen am Schluss auf entgegengesetzten Seiten die Bühne.
Mhm. Ja. Könnte man das als Musical bezeichnen oder was ist das?
Na, es ist wirklich so eine Art Songdrama und es fängt am Anfang wirklich fast schon meditativ an. Das Album Watertown von Frank Sinatra, eins seiner unbekanntesten, er hat es aber selbst für eins seiner persönlichsten gehalten und eins seiner wichtigsten, ein Konzeptalbum, war die Grundidee für das Ganze und das singt Lars Eidinger auch gleich am Anfang. Und dann geht es am Anfang doch sehr eben um diese langsame, zerbrechende Liebe.
She reaches out across the table, looks at me and quietly says,
goodbye.
Goodbye.
Das Bühnenbild von Jan Verzweifelt besteht aus einem großen Haus oder aus einer Häuserfassade. Wenn man durch die Fenster schaut, dann sieht man dahinter das Gerüst. Es ist also nicht realistisch. Es gibt eine Straßenlampe, die mal etwas heller leuchtet, mal ausgeht. Und die Big Band, die wir gerade gehört haben, die ist oben drüber angesiedelt und spielt also über den Köpfen der beiden Darsteller.
Jetzt haben wir ja gerade diesen Lars Eidinger gehört, der nicht nur Schauspieler ist, sondern auch als DJ gerne mal auflegt. Und jetzt hat er heute Abend anscheinend recht viel gesungen. Kann er das oder muss er das vielleicht gar nicht können, weil er halt Lars Eidinger ist?
Das ist eine gute Frage. Also Lars Eidinger hat heute Abend eigentlich gar nicht so entsetzlich viel zu tun gehabt. Er bleibt immer in einem gewissen Gefühlsspektrum, was aber das Konzept dieses Stückes ist. Und ja, vielleicht hören wir mal noch das titelgebende I Did It My Way von ihm, um uns da genauer mit seiner Stimme zu beschäftigen.
Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But after all, when there was doubt.
Also ich weiß nicht, ob Sie da so mit mir gehen. Er macht das ordentlich. Es ist nicht schlecht, aber es fehlt so ein gewisser Resonanzreichtum. Es ist ein bisschen flach, diese Stimme. Und Lars Eidinger hat natürlich, und darüber müssen wir uns nicht unterhalten, als Schauspieler einen unfassbaren Reichtum an Ausdrucksmöglichkeiten. Wenn er doch weitgehend auf seine Singstimme und auf ein paar tänzerische Bewegungen reduziert ist, wie an diesem Abend, dann ist da nicht so furchtbar viel. Also viel stärker ist Larissa Sira-Herden, die dann eben auch zwischendurch richtig aufdrehen kann. Dann gibt es einen Song von Nina Simone, Why the King of Love is Dead. Wir sehen historische Aufnahmen von Martin Luther King. Und dann gibt es eine große Empowerment-Geschichte. Sie geht auch einmal ins Publikum. Dann aber wieder gebrochen durch einen Song Blackbird, wo es dann im Dialog mit einer Tänzerin darum geht, warum strengst du dich eigentlich an, kleiner schwarzer Vogel, du kommst doch eh nicht in die Luft.
Tja, das Ganze in der Jahrhunderthalle Bochum. Und dieser Ort ist ja auch nicht gerade unwichtig, wie Orte bei der Ruhr-Triennale eigentlich immer auch wichtig sind. Wie wird denn jetzt dieser Raum in die Inszenierung eingebunden?
Eher assoziativ. Also diese Jahrhunderthalle ist so eindrucksvoll, dass sie einfach immer mitspielt. Aber es ist schon mehr dort einfach hineingebaut, aber es schwingt mit. Ivo von Hofer hat meiner Ansicht nach einen ganz großen Fehler gemacht, und zwar in der Behandlung der Tänzer. Es gibt ja noch ein Tanzensemble, choreografiert von Serge-Aimé Coulibaly, und das sind Verdoppelungen. Wenn die beiden sich am Anfang getrennt haben, dann gibt es plötzlich zwei männliche Tänzer, die auch so ähnlich gekleidet sind wie Lars Eidinger, und zwei Tänzerinnen, die sich dann den jeweiligen Hauptpersonen, dem Mann und der Frau, zugesellen. Und die bekommen kein Eigenleben. Und das macht das Ganze ein bisschen platt und langweilig, weil die immer die gleichen Gefühle, die eh schon die Songs und die eh schon Lars Eidinger und Larissa Sira-Herden bebildern, dann auch noch einmal draufsetzen. Und das finde ich sehr schade, weil durch ein Tanzensemble hätte sich ja die Möglichkeit ergeben, das aufzureißen, die Aufführung viel reicher zu machen. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Es war eine ordentliche Aufführung, aber von der Eröffnungspremiere der Ruhr-Triennale erwarten wir vielleicht doch ein bisschen mehr als den Begriff ordentlich.
Das stimmt. Stefan Keim, mit Blick aufs kommende Programm, wie interessant kann denn diese zweite Spielzeit von Ivo van Hove werden?
Da sind sehr, sehr viele Geschichten, die ich auch noch gar nicht so richtig einschätzen kann. Ich freue mich riesig auf eine Premiere in der nächsten Woche. Oracle heißt sie. Da kommt Lukas Twarkowski, einer, wie mir erzählt wurde, der gerade hoffnungsvollsten jungen polnischen Theaterregisseure, erstmals nach Deutschland wohl, und inszeniert dort eine Geschichte über die Entstehung von Computer und künstlicher Intelligenz über Alan Turing. Und da bin ich riesig gespannt drauf. Also es gibt auch musikalisch enorm reizvolle Sachen. Also auch wenn die Eröffnungspremiere mich jetzt künstlerisch nicht überzeugt hat, sie ist komplett ausverkauft, alle Vorstellungen, und es sind viele Karten verkauft worden. Also ich hoffe, auch wenn ich jetzt heute etwas enttäuscht aus der Eröffnungspremiere komme, auf ein schönes Festival.
Unser Kritiker Stefan Keim über den Eröffnungsabend der Ruhr-Triennale mit I Did It My Way. Vielen Dank, Stefan.
Gerne.
Ja, und klar, nicht nur Abendveranstaltungen mit Theater, Tanz und Musik gibt's bei der Ruhr-Triennale, sondern auch zum Beispiel Ausstellungen. Deshalb sollte man auch besser nicht erst abends anreisen. Unsere Autorin Sabine Oelze empfiehlt als Tagesprogramm im Duisburger Innenhafen die offizielle Begleitausstellung zwischen Erfinden und Erfassen, heißt sie. Filme, Installationen, Performances von 12 Künstlern verteilt über den gesamten Innenhafen, die sich mit Geschichte und Zukunft des Ruhrgebiets beschäftigen.
Große Schwierigkeiten bereitet mir.
Dortmund im Juni 1964. Im sogenannten Sonnenbunker probt das Bundesamt für Zivilschutz den Ernstfall. Menschen lassen sich dafür in einen Schutzraum einsperren. Ein Experiment mitten im Kalten Krieg. Jede Reaktion wird dokumentiert. Die Künstlerin Marlene de Haan hat diese Protokolle wiederentdeckt und daraus einen eindringlichen Gesang komponiert.
Das waren 144 Bürgerinnen und Bürger, die 6 Tage freiwillig in den Bunker eingezogen sind, um den Ernstfall zu proben. Das Ganze wurde medizinisch begleitet. Dazu gab es eine Auswertung. Und vor allen Dingen auch alle Insassinnen mussten so Fragebögen beantworten. Und dieser Text zum Beispiel ist ein Auszug aus dem medizinischen Bericht zu den persönlichen Befindlichkeiten in Bezug auf den Raum.
Erstmals ist nun ihr Werk in der Ausstellung zwischen Erfinden und Erfassen im Duisburger Innenhafen zu hören. Wie de Haan graben auch die meisten anderen der 12 Künstlerinnen und Künstler tief in der Geschichte des Ruhrgebiets, seinem Migrations-, Industrie- und Baugedächtnis. Ihre Werke, die aus Performances, Videos oder Installationen und jeder Menge Mitmachaktionen bestehen, sind verteilt auf den gesamten Duisburger Innenhafen. Auf Kirchen, Container und Begegnungszentren, aber auch unter freiem Himmel. Kuratorin Britta Peters.
Der Duisburger Innenhafen ist total interessant, weil sich da einfach so vieles vermischt. Es gibt unheimlich viele archäologische Ausgrabungsstätten. Es gibt die wiederhergestellten so Hafen, Kontorsgebäude, Getreidespeicher. Es gibt irgendwie eine Mischung aus so sehr historischen Sites und dann immer wieder irgendwas so spektakuläre Architektur dazwischen.
Wohnhäuser, Büros, Gastronomie und Freizeitlandschaften schieben sich ineinander. Historische Speicher stehen neben gläsernen Bürobauten. Ein Ort, der wie ein postmodernes Puzzle wirkt, dessen Teile nicht recht ineinander passen. Auf diese Brüche reagiert Ahun Aksakal. Eines seiner Projekte heißt Eurogate. Parcoursläuferinnen springen über die Relikte von Danny Caravans Garten der Erinnerungen, einem Kunstwerk aus den 1990er Jahren, das Industriefragmente in eine Naherholungszone verwandelt. Mit den Körpern der PerformerInnen wird die vorhandene Architektur gewissermaßen neu vermessen, neu kartiert.
Hier passiert das in 3 Akten. Es sind 3 Akte, die an verschiedenen Standorten von dem Park zu sehen sind. Es ist wie eine Art so Begehung eines Lost Places, kann man sich so vorstellen, mit sehr jungen, also 19-, 20-jährigen Leuten.
Gleich dahinter liegt der Kanal. Die monumentalen Sitzstufen am Wasser sind Pfusch am Bau, unbenutzbar, nie fertig geworden. Davor ragen Cosima von Bonins knallbunte, verkleidete Fischskulpturen in den Himmel. Halb Hai, halb Pirat. Gut sichtbar platziert auf 6 Dalben, ein Stinkefinger in Richtung Stadtplaner. Eine klassische Ausstellung ist hier nicht zu sehen. Britta Peters und ihr Team wollen den Innenhafen nicht einfach bespielen, sondern ihn durchlöchern, irritieren, aktivieren.
Die Künstler, Künstlerinnen arbeiten eigentlich mit sehr viel Recherche, nähern sich wirklich mit neuen Projekten diesem Ort an. Das ist eigentlich toll, Kunst auch zu benutzen als ein Medium, um so einen Ort zu durchdringen, um die Besonderheiten von so einem Ort nochmal zuzuspitzen, um ihn zu befragen, zu kommentieren, um ihn nochmal ganz anders zu sehen.
Yağmur yağar taş üstüne, ince kalem kaş üstüne.
Der Duisburger Femchor singt Lieder aus Anatolien im internationalen Zentrum. Unscheinbar von außen, doch in den 1960ern war es ein Treffpunkt für Intellektuelle, Literaten und Migranten. Nesrin Tank macht hier Geschichte und Musik hörbar. Besucherinnen und Besucher lauschen an Hörstationen, Oral History bei türkischem Tee.
Mal, mal.
Im Radius von einem Kilometer spannt sich so im Innenhafen ein dichtes Netz. Die Fülle an Rechercheprojekten mag stellenweise etwas überbordend wirken, doch sie eröffnet interessante neue Perspektiven auf diesen Ort im Herzen des Ruhrgebiets. Und wer sich einlässt, erfährt eine Menge über die widersprüchliche Geschichte dieser Region zwischen Aufbruch und Ruin.
Zwischen Erfinden und Erfassen von Urbane Künste Ruhr, die Ausstellung im Duisburger Innenhafen, ist bis zum 5. Oktober zu sehen. Bei den Filmfestspielen in Cannes wurde der deutsche Film In die Sonne schauen ja schon richtig gefeiert von der Kritik und räumte dann auch den Preis der Jury ab. Jetzt geht er ins Rennen um die Oscars. Große Freude für die Regisseurin Mascha Schilinski, deren Film sich gegen 4 Mitbewerber durchsetzen konnte. In die Sonne schauen, ein Generationenporträt, das sich über 100 Jahre erstreckt.
Mutti weiß Sachen, an die sie sich eigentlich gar nicht erinnern dürfte, weil sie selbst nicht dabei war, als sie passiert sind.
Ja, soweit ein kleiner Ausschnitt aus dem Film. Meine Kollegin Susanne Burg ist im Studio. Susanne, kommt denn für dich diese Entscheidung überraschend?
Nein, überhaupt nicht. Also es wäre, glaube ich, eher eine Überraschung gewesen, wenn es In die Sonne schauen nicht geworden wäre. Dieser Film steht wirklich für frisches, junges, deutsches Kino. Und es ist auch sehr passend, wenn es in der Jurybegründung heißt, der Film sei formal kompromisslos, emotional, existenziell und künstlerisch einzigartig. Ein Solitär des deutschen und internationalen Kinos, das ist es wirklich. Wie du schon erwähnt hast, er hatte ja in Cannes im Wettbewerb Premiere, hat dort den Preis der Jury gewonnen, ist international so gut angekommen. Und diese ganze Aufmerksamkeit für den Film, die zieht sich ja schon seit dem Festival in Cannes, seit Mai hin. Und ich hatte die Gelegenheit, mit Mascha Schilinski zu sprechen und sie sagt dazu.
Es ist total überwältigend. Also es ist wunderschön und gleichzeitig ist es auch manchmal überfordernd, weil es natürlich jetzt, also man jetzt plötzlich gerade in so einem Ausnahmezustand ist und sein Leben auch gerade nicht so ganz wiedererkennt und trotzdem gleichzeitig ja immer noch die ist, die in der gleichen Küche abends sitzt. Also das ist irgendwie sowas, was gerade so eine Diskrepanz ist manchmal, die ich total spannend finde. Und ich versuche das gerade aber alles total zu genießen und ich freue mich einfach so sehr, dass dieser Film, der sehr leicht einfach ein Nischenfilm hätte sein können, jetzt einfach gerade so eine Aufmerksamkeit bekommt. Ich hoffe, dass viele Menschen ins Kino gehen und der Film gesehen wird, ja.
Ja, soweit die Regisseurin Mascha Schilinski. Super Timing dieser Nachricht, auch deshalb, weil der Film ja nächste Woche in den deutschen Kinos anläuft. Jetzt haben wir, Susanne, schon gehört, was die Jury sagt. Sie sprach von dieser formalen Kompromisslosigkeit. Zum Beispiel könnte ja auch, wenn man über deutschen Film spricht, vielleicht gar nicht so positiv gemeint sein. Was sagt denn die Kritikerin Susanne Burg zu diesem Film?
Ja, also ich finde den wirklich ganz großartig. Dieser Film entfaltet sich sowohl in den Erzählungen als auch in den Bildern auf so eine ganz eigene hypnotische Weise. Schilinski verwebt die Geschichte von 4 Mädchen auf einem Bauernhof in der Altmark über einen Zeitraum von 100 Jahren, also so ungefähr vom Ende des Kaiserreichs bis in die Gegenwart der 2020er Jahre. Und da ist zum Beispiel die blonde Alma, die um 1910 herausfindet, dass sie den gleichen Namen trägt wie ihre Schwester, die ganz früh gestorben ist. Alma beobachtet eine Gewaltszene in der Scheune und genau da erlebt die Schwimmerin Angelika in der DDR dann viele Jahre später ihre ersten Küsse. Also es ist so, als würden die Kinder irgendwie ständig die Vergangenheit spüren. Der Film fragt, wie Erfahrungen von Gewalt, auch sexueller Gewalt, der Versuch der Befreiung von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. Aber er macht es nicht pädagogisch, er macht das auf eine ganz spielerische, künstlerische Art und Weise. Manchmal montiert der Film Zusammenhänge und Übergänge über ein Rauschen, ein Knistern. Mal ist es ein gleicher Ort, mal sind es Naturmotive, also Tiere zum Beispiel. Insofern ist In die Sonne schauen wirklich so eine gesamtsinnliche Erfahrung, so ein körperliches Ereignis. Und es ist ganz großartig, auch gerade wenn man bedenkt, dass dies erst der zweite Film ist von Mascha Schilinski.
Das hört sich richtig gut an. Wenn es um deutsche Oscar-Kandidaten geht, dann hieß es in der Vergangenheit, häufig, ja, entweder müssen die halt so Nazi-Inhalte haben oder DDR. Siehe zum Beispiel Das Leben der Anderen, auch wenn das jetzt schon ein bisschen länger her ist, 2007 bekam dieser Film ja den Oscar. Hat sich da was geändert im Denken der deutschen Auswahlgremien?
Ich würde sagen, ja und nein. Also wenn man jetzt auf die anderen Konkurrenten in diesem Jahr schaut, da ist zum Beispiel auch der Dokumentarfilm über Leni Riefenstahl dabei von Andres Feil und das zweite Weltkriegsdrama Der Tiger von Dennis Ganze. Also Es gibt also doch noch diese Tendenzen, so auf historisches Material zurückzugreifen. Aber man muss sagen, es ist dann ja immerhin doch Mascha Schelinski geworden, die für Deutschland ins Oscar-Rennen geht. Und wenn man auf die letzten Jahre guckt, dann sieht man doch auch den Wunsch, andere Seiten des deutschen Kinos ins Rennen zu schicken, wie zum Beispiel das Lehrerzimmer über eine Lehrerin einer moralischen Zwickmühle von Ilka Çatak 2024, gespielt von Leonie Benesch, die in diesem Jahr übrigens für die Schweiz ins Oscar-Rennen geht, als überlastete Pflegefachfrau im Film Heldin.
Ja, wie geht's denn jetzt weiter mit dem Rennen und welche Chancen gibst du diesem Film, wenn du so begeistert bist?
Ja, ich denke, es wird sehr viel von der Oscar-Kampagne abhängen. Aber super für In die Sonne schauen ist, der Film ist auch nach Toronto eingeladen zum Filmfestival Anfang September. Da beginnt traditionell so die Oscar-Kampagne. Ja, und von allen internationalen Einreichungen gibt es dann eine Shortlist, so geht's dann weiter. Die wird Mitte Dezember bekannt gegeben, dann gibt es die eigentlichen Nominierungen im Januar. Es ist noch ein langer Weg. Ich kann im Augenblick noch nicht abschätzen, wie die Chancen für In die Sonne schauen stehen.
Susanne Burg über den deutschen Oscar-Kandidaten, der heute bekannt gegeben wurde, In die Sonne schauen von Mascha Schelinski. Der Film kommt, wie gesagt, nächsten Donnerstag in die Kinos. Und ein Interview mit Mascha Schelinski, das können Sie am Samstag in unserer Sendung Vollbild hören, ab 14.30 Uhr. Vielen Dank, Susanne.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Computerspiele und Hochkultur sind zwei Dinge, die in Deutschland oft sehr getrennt betrachtet werden. Die Professorin an der Hochschule für Bildende Künste Essen, Lena Falkenhagen, sagte hier im Deutschlandfunk Kultur, auch in Kulturredaktionen gäbe es gegenüber dem Potenzial von Computerspielen, die längst kein Kinderspiel mehr seien, Vorbehalte. Zwar werde die Computerspielebranche von der Bundesregierung gefördert, doch sollte die Zuständigkeit dafür eher beim Bundesbeauftragten für Kultur und Medien liegen als im Wirtschafts- und Forschungsministerium, so Falkenhagen.
Wir betrachten Games durch die falsche Lupe und meines Erachtens ist das so schädlich, weil die Berührung der Rezipienten ihres Journalismus keinen Kontakt mit kulturellen Games erhalten und umgekehrt aber auch keine kulturellen Fragestellungen an Games angelegt werden. Das heißt, dieser Austausch, der im Feuilleton üblicherweise stattfindet mit anderen Medien, mit anderen Formaten, der findet in beide Richtungen nicht statt und das halte ich für hochkritisch.
Lena Falkenhagen, Professorin für Game Art and Design an der Hochschule für Bildende Künste Essen. Die weltweit größte Computerspielemesse Gamescom in Köln können ab heute auch die Fans von Computer- und Videospielen besuchen. In Osnabrück wächst der Protest gegen die Absage eines Theaterstücks über sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche. Regisseur Lorenz Nolting und sein Team fordern, Kunstfreiheit muss auch Kritik an Liturgie und Machtmissbrauch zulassen. Auf dem Theaterplatz setzten die Beteiligten jetzt ein Zeichen mit einer eigenen Protestaktion. Das Stück Ödipus Exzellenz sollte die neue Spielzeit eröffnen, mit Beteiligung von Betroffenen. Nach intensiver Recherche und 2 Wochen Proben zog das Theater die Reißleine, offiziell wegen künstlerischer Differenzen. Dem widerspricht Regisseur Nolting. Die Bühne müsse Missbrauch und Verdrängung benennen dürfen. Laut dem Osnabrücker Theater wurde das Stück nicht abgesagt, um dem Thema Missbrauch in der katholischen Kirche auszuweichen. An der Frage, wie ein katholischer Gottesdienst auf der Bühne künstlerisch umgesetzt werden sollte, habe sich ein grundsätzlicher Konflikt über die Kunstfreiheit des Teams entzündet. Der französische Wandteppich von Bayeux ist fast 1000 Jahre alt. Eine französische Online-Petition richtet sich jetzt gegen dessen Verleih an das britische Museum in London. Laut der Zeitung Le Figaro haben inzwischen 45.000 Menschen unterschrieben. Der Teppich sei viel zu empfindlich, um ohne großes Risiko transportiert zu werden, heißt es in der Petition. Die Leihgabe wäre ein echtes Verbrechen gegen das Kulturerbe. Ins Leben gerufen wurde der Online-Protest vom Chefredakteur der Webseite La Tribune de l'Art, Didier Rickner. Präsident Macron hatte Anfang Juli angekündigt, das Kunstwerk von September 2026 bis Juni 2027 nach Großbritannien auszuleihen. Auf etwa 70 Metern Länge und 50 Zentimetern Höhe zeigt es, fast wie in einem modernen Comic, die Eroberung Englands im Jahr 1066 als Wollstickerei auf einem empfindlichen Leinenstreifen. Die Ausstellung über die Pariser Randbezirke hat dem Nationalmuseum für Einwanderungsgeschichte einen Besucherrekord beschert. Mehr als 150.000 Menschen kamen zu Banlieues Chéries, auf Deutsch geliebte Vororte, viele davon zwischen 18 und 25 Jahren alt und aus den Vororten selbst. Gezeigt wurden 200 Werke von Künstlerinnen und Künstlern, die dort leben, Bilder, Installationen, Fotografien. Ihr Ziel, Klischees über Armut, Gewalt und Herkunft zu hinterfragen. Für viele war es der erste Museumsbesuch und für das Pariser Museum ein Beweis. Frankreichs Geschichte ist auch die der Vorstädte und wer sich angesprochen fühlt, kommt.
Architekturkritik hat nie die Popularität erreicht, wie das etwa in Sachen Film oder Literatur der Fall ist. Aber wenn man über Architekturkritik und vor allem auch über Architekturtheorie spricht, dann wird irgendwann die Arch Plus fallen und dann wohl auch der Name des Mannes, der dieses Magazin jahrzehntelang geprägt hat, Nikolaus Kunert. Arch Plus, das ist eine Zeitschrift, die immer mit viel Tiefgang und Intellekt aufs Bauen schaute, Zusammenhänge herstellte, die nicht offensichtlich waren, weitsichtig, klug, manchmal auch etwas verkopft, dieses doch so konkrete Feld des Bauens behandelte. Eine Institution eben und Nikolaus Kunert, der jetzt im Alter von 86 Jahren gestorben ist, der war seit 1972 bei der Arch Plus und ab 1983 Mitherausgeber. Am Telefon ist jetzt Anling Go, Architekturkritiker, Architekturtheoretiker, Kurator und aktueller Chefredakteur und Mitherausgeber der Arch Plus. Guten Tag und guten Abend.
Guten Abend, Marietta Schwarz.
Für Sie muss es eine harte Nachricht gewesen sein, dieser Tod von Nikolaus Kunert. Sie kennen sich ja jetzt schon sehr lange und ich glaube, Nikolaus Kunert war auch eine wichtige Person für Sie.
Das stimmt. Die Nachricht kam nicht überraschend. Es zeichnete sich in den letzten Wochen bereits ab. Er wurde immer schwächer, aber hat weiterhin geraucht, konnte kaum sitzen, aber das war noch sein letzter Genuss. Und so war er letztendlich. Sie sagten in der Anmoderation verkopft, aber bei Nikolaus Kunert war das eine interessante Mischung, dass er diese komplexen, auch teilweise abstrakten Sachverhalte doch immer sehr körperlich vermittelt hat. Er hat mit großer Gestik gesprochen und war in der Art, wie er diese komplexen Themen vermitteln konnte, sehr suggestiv.
Was hat ihn denn als Experten, der auf die Architektur schaut, ausgezeichnet? Wie hat er auf das Geschehen geblickt?
Da muss man vielleicht ein bisschen zurückgehen in der Geschichte. Und Geschichte war immer eine Grundlage für unsere Arbeit, aber auch für insbesondere für Nikolaus Kunerts Arbeit. Im Sinne, dass in seine Person sich sehr viele Bruchlinien der deutschen Geschichte verbanden. Als Kind einer jüdischen Mutter, die nur im Versteck mit ihm die Nazizeit überlebt hat, einem Vater, der als Architekt tätig war und auch im Lager war, hat er sehr früh Architektur aus nächster Nähe kennengelernt über den Beruf seines Vaters und wollte entsprechend auch sehr früh Architekt werden. Und die Besonderheit bei ihm kam dann mit dem Studium, dass er in den 60er Jahren sehr schnell dann auch über die Studentenbewegung politisiert und sozialisiert wurde. Und von dort an hieß für ihn Architektur immer ein soziales und politisches Anliegen. Und das zieht sich durch die gesamte publizistische Arbeit, die er für Jahrzehnte dann für die Arch Plus geprägt hat.
Ich kann mich erinnern, ab 2004, dass ja eigentlich bei jeder Berliner Architekturveranstaltung, auf der ich war, ich Sie dann auch in der Nähe von Nikolaus Kunert gesehen habe. Und Sie haben ja auch in einem Essay in der Arch Plus mal geschrieben, dass es so ein unsichtbares Band gab zwischen Ihnen, das Sie zusammenhielt, obwohl Sie doch so unterschiedlich auch waren. Können Sie dazu noch mal was sagen, was diese Kollegenschaft Anling Go und Nikolaus Kunert ausmachte?
Ich glaube, das war eine bestimmte emotionale Nähe, ohne dass wir jetzt kumpelhaft waren. Also das sind wir beide vom Charakter her nicht, sondern diese Nähe ergab sich aus dem gegenseitigen Verständnis, die wir über die enge Zusammenarbeit dann entwickelt hatten. Und nachdem ich von seiner Kindheit gehört habe, von dem, wie er die NS-Zeit überlebt hat und wie ihn das auch im Grunde genommen geprägt hat. Er beschrieb das auch als eine Übersensibilisierung für die eigene Umgebung. Etwas fast Idiosynkratisches, würde ich sagen, dass man immer auf der Hut war, immer Gefahr sah. Und diese Sensibilität hat dazu geführt, dass er auch die Architekturdebatte ganz anders gesehen hat. Und bei mir war das ähnlich. Ich bin als Flüchtlingskind, als Boat People damals nach dem Vietnamkrieg nach Deutschland gekommen und wäre beinahe im Südchinesischen Meer ertrunken. Und irgendwie hat uns das verbunden, dass wir gewusst haben, was es heißt, für etwas einzustehen und was es auch heißt, wenn die Demokratie als Grundlage unserer Gesellschaft bedroht ist, weil das dann letztendlich auch darum geht, dass unser Leben bedroht ist. Und das ist etwas, was man was persönlich, was körperlich spüren muss, um das nachvollziehen zu können.
Der Printjournalismus hat sich gewaltig verändert, vor allem der Markt für gedruckte Magazine. Aber die Arch Plus gibt's immer noch und sie hat überlebt. Wie macht sie das bei allem kompromisslosen Nerdtum? Und ja, wie hat Nikolaus Kunert auf diese Entwicklung geblickt?
Das war ein langer Prozess. Nach meiner Ankunft in Berlin begannen wir über 10 Jahre lang einen Veränderungsprozess, wo wir uns auch stärker geöffnet haben. In dem Sinne, dass wir eben nicht mehr zu zweit im Keller in Zehlendorf die Zeitschrift gemacht haben. Natürlich immer mit einem großen Netzwerk von Autorinnen und Autoren. Aber das war doch sehr abgekapselt. Und mir schwebte eher ein gemeinschaftliches Herangehen an die Zeitschrift vor. Das haben wir schrittweise eingeführt und er ging bei jedem Schritt wirklich aus tiefster Überzeugung mit.
Er hat ihm vertraut.
Er hat mir sehr vertraut, das muss ich schon sagen. Und wir haben die ganzen öffentlichen Diskursformate eingeführt. Wir haben auf Projektbasis dann letztendlich die Arch Plus gemacht, in dem Sinne, dass wir viel mit Kolleginnen und Kollegen, die Recherche betrieben haben, weil wir alleine das gar nicht könnten, diese großen Fragen zur Bodenfrage, zur Wohnungspolitik selbst quasi uns zu erarbeiten, sondern wir haben immer darauf vertraut, dass es viele andere Gleichgesinnte gibt, die an ähnlichen Fragestellungen derzeit arbeiten und auf die haben wir dann vertraut und gebaut und so machen wir seitdem die Zeitschrift als ein Gemeinschaftsprojekt.
Anlingo, Chefredakteur und Mitherausgeber der Arch Plus über Nikolaus Kunert, den Architekturkritiker, der jetzt im Alter von 86 Jahren gestorben ist. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Faces of Russian Resistance ist eine Ausstellungs- und Veranstaltungsreihe, die schon seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine weltweit stattfindet, aber in ganz unterschiedlicher Ausprägung. Immer geht es um Gesichter des russischen Widerstands und zwar nicht nur aus politischen Reihen, sondern eben auch Gesichter aus der ganz normalen Bevölkerung. In Erfurt wurde die Sonderausstellung heute mit dem Literaten Eckhard Maas und der belarussischen Menschenrechtsaktivistin Ina Rumjanzeva eröffnet. Und für Fazit dabei war unser Thüringen-Korrespondent Henry Bernhard. Hallo erstmal.
Hallo.
War das eine Art Lesung oder eine Diskussion?
Es war vieles. Es war eine Ausstellungseröffnung, es gab kurze Vorträge, es wurde gesungen und es wurden, glaube ich, auch einige Tränen vergossen. Der Literat Ecke Maas, bekannt für seinen literarischen Salon in Berlin seit DDR-Zeiten schon, hat ja selbst viele Erfahrungen mit Spitzeln und auch Gefängnis, hat Lieder von Bulat Okudschava und Wolf Biermann gesungen und hat die aktuelle Repression in Russland in die Verfolgungsgeschichte seit Lenin eigentlich eingeordnet, muss man sagen, über die Stalin-Zeit, über die 80er, über Gorbatschow. Und er zeigt an vielen Beispielen, dass Putin eben nicht erst seit 2022 Länder bombardieren und Menschen verhaften und ermorden lässt im In- und Ausland. Er zeigte seine Putins blutige Spur, so nannte er es seit 1999 und er sagte auch, dass die Vergehen, in Anführungsstrich muss man ja sagen, immer geringer wurden, für die man immer drakonischer bestraft wird.
Inzwischen ist die Situation in Russland so, dass jeder, der in irgendeiner Form einen Protest ankündigt, es reicht, wenn man mit einem leeren Blatt auf der Straße steht, Dafür kann man schon für ein paar Jahre Gefängnis bekommen, weil jeder kann sich ja selber denken, was auf dem Blatt eigentlich stehen könnte. Ne? Also eine furchtbare Diktatur, und deswegen haben wir auch so viele politische Gefangene.
Ja, Ecke Maas war das in diesem Fall jetzt ohne Gitarre.
In Erfurt ist diese Sonderausstellung ja an einem ganz speziellen Ort, der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße. Wie kam es zur Wahl dieses Ausstellungsortes oder was macht diesen Ort so besonders?
Na, das ist eigentlich schon ein sehr authentischer Ort. Das ist ein ehemaliges Stasi-Untersuchungsgefängnis. Über 5000 Häftlinge haben da drin gesessen. Das hat auch ein großartiges Ausstellungskonzept. Das zeigt Unterdrückung von Opposition und Unangepasstheit in der DDR und die Revolution 89 mit dem Motto Diktatur verstehen, Demokratie leben. Da gibt es immer wieder Sonderausstellungen, jetzt eben Faces of Russian Resistance. Und warum das genau der richtige Ort ist, erklärt Jochen Voigt, der Leiter des Gedenk- und Bildungsortes.
Eigentlich war so der Moment, als wir gemerkt haben, wie aktuell unsere Themen sind, vor anderthalb Jahren, als Alexei Nawalny gestorben ist in einem russischen Gefängnis, und wir alle wissen, er ist nicht an Altersschwäche gestorben. Und an dem Tag, als die Nachricht um die Welt ging, kam ich morgens zur Arbeit und vorm Haupteingang der Gedenkstätte Andreasstraße lagen Blumen, lagen Gedichte, um an Alexei Nawalny zu erinnern. Deutsche, ukrainische, russische Leute, die spontan erinnern wollten an diesen wahrscheinlich weltweit bekanntesten politischen Häftling. Da haben wir gemerkt, wie aktuell diese Themen der Gedenkstätte Andreasstraße sind.
Ja, das war Jochen Voigt. Und etwas irritierend wiederholt sich heute Abend auch Geschichte. Denn so wenig, wie sich die Leute in der DDR für die Stasi-Häftlinge in der Andreasstraße interessiert haben, so wenig waren auch heute Abend da, die sich für russische politische Gefangene interessieren.
Was heißt wenig?
Ich würde mal sagen, maximal 20 Leute. Da waren aber schon die Beteiligten und die Presse mit dabei.
Okay, naja, es ist Sommerzeit. Henry Bernhard, was zeigt denn diese Ausstellung konkret? Sind das Fotos, sind das Porträts?
Es sind Kurzbiografien und Bilder von politischen Gefangenen, nicht nur von Oppositionellen, sondern einfach auch von Leuten, die irgendwie in Widerspruch zum Regime gekommen sind. Da ist ein Feuerwehrmann dabei, ein Dokumentarfilmer, aber auch der Verteidiger von Nawalny. Und diese Kurzbiografien von Gefangenen und die Bilder, die hängen großformatig an Bauzäunen im Außenbereich der Gedenkstätte Andreasstraße. Und die Fotos der Leute sind jeweils hinter den Zäunen. Also man sieht quasi durchs Gitter durch und hat da auch so einen Hauch von eingesperrt sein. Es funktioniert gut, das finde ich, dieses Konzept. Und es sind etwa 20 Beispiele von Gefangenen, die für etwa 2000 politische Gefangene in Russland stehen. Ein Beispiel: Juri Dmitriev, Historiker und Menschenrechtler, der sich für die Verbrechen des Sozialismus in der Sowjetunion interessiert hat, sie dokumentiert hat, der dann plötzlich wegen angeblichen Kindesmissbrauch für 15 Jahre in Haft kam. Oder Polina Jewtuschenko, 25 Jahre alt, eine junge Mutter, die in privaten Gesprächen und in sozialen Medien sich gegen den Krieg geäußert hat, und ihr drohen bis zu 22 Jahre Haft. Und so könnte man das weiter fortführen. Und die Kuratorin der Ausstellung, das war sehr bewegend, Elena Filina, war auch anwesend und hat gesprochen. Sie ist emigriert nach Kriegsbeginn und wurde auch im Exil jetzt zu 8 Jahren Haft verurteilt, unter anderem für diese Ausstellung. Und sie erinnerte daran, dass die Freiheit nicht kostenlos zu haben ist.
Leider muss sich heute jeder Europäer die Frage stellen, werden meine Kinder in einem freien Land leben oder werde ich Freiheit gegen Wohlstand und einen vielleicht günstigen Preis beim Einkaufen eintauschen? Deshalb sind diejenigen, die den Europäern heute vorschlagen, sich mit Putin wegen verlockend billiger Ressourcen anzufreunden, Komplizen zukünftiger europäischer Diktaturen.
Also Elena Filina, die Kuratorin der Ausstellung. Und sie hat auch aufgerufen, die Häftlinge, aber auch die russische Zivilgesellschaft nicht allein zu lassen.
Mhm. Henry Bernhard, ging es denn jetzt nur oder geht es in dieser Ausstellung ausschließlich um russische politische Gefangene?
Nein, es war noch jemand da, die Menschenrechtsaktivistin Ina Rumjantseva. Sie stammt aus Deutschland, hat zeitweise in Belarus gelebt. Sie engagiert sich für die Freilassung von Gefangenen in Belarus und hat besonders auf das Schicksal der Frauen aufmerksam gemacht, die ja noch schlimmere Haftbedingungen haben als die Männer, sagte sie in Belarus. Und sie zeigte auch Zahlen, und das war schon ziemlich interessant. Sie sagte, in Belarus sind pro 1 Million Einwohner fast 50 mal so viele politische Gefangene wie in Russland, wo es ja auch schon sehr viele gibt. Also das Elend hört auch nicht an der russischen Grenze auf.
So ähnlich hat sie sich bei uns den Fazit vor kurzem auch geäußert. Unser Thüringen-Korrespondent Henry Bernhard über Faces of Russian Resistance in Erfurt. Die Sonderausstellung ist in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße zu sehen. Vielen Dank, Henry.
Gern.
Und wir kommen zur Kulturpresseschau. Arno Orzesek hat die gedruckten Feuilletons von morgen Freitag, den 22. August, gelesen.
Auch wer sein Fett hasst, will nicht daran ersticken.
titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, in der Melanie Mühl sechsspaltig Abstoßendes und Alarmierendes über das Milieu der plastischen Chirurgie und deren Selbstverherrlichung im Internet berichtet. Eine gründliche Befassung würde den Rahmen unserer Kulturpresseschau sprengen wie ein Bierbauch die Knöpfe eines Hemdes, das vor 10 Jahren noch gut passte. Aber glücklicherweise fasst die Unterzeile das Wichtigste zusammen. In den sozialen Medien suggerieren Beauty-Docs, jeden Schönheitstraum erfüllen zu können. Sie füttern ein ästhetisches Machbarkeitsversprechen, das vor allem junge Frauen verführen soll. Doch die Folgen missglückter Eingriffe können fatal sein und die Gesetzeslage in Deutschland ist desaströs. Melanie Mühl in der FAZ. Geh ins Jimmy, werde skinny, reimt unterdessen die Süddeutsche Zeitung. Tore Rausch bespricht Verena Kesslers Roman Jim, der eben dort spielt, im Fitnessstudio, wie man früher sagte. Die Bildlichkeit von Kesslers Buch erinnert den SZ-Autor zwar an den Film Love Lies Bleeding, in dem eine weibliche Bodybuilding-Obsession auf direktem Weg in die Selbstzerstörung führt, Rausch selbst scheint beim Lesen jedoch erstarkt zu sein. Wer Literatur als Ganzkörpererfahrung will, möge sich zur Lektüre von Jim einfach mal in die simpelste Übung der Welt legen. Planke, Brett, Unterarmstütz, nennen Sie es, wie Sie es wollen. Da begreift man sofort, worum es in diesem Buch geht. Erst die Euphorie, wenn man sich oben hält. Dann der Frust, wenn die Arme zu Gummi werden. Aber wenn man dem eigenen Körper dann noch ein paar Sekunden abringt, Geist über Materie, bleibt der Triumph eines guten Workouts, ähnlich wie beim Zuklappen dieses Romans. Lesen im Unterarmstütz, empfohlen von dem SZ-Autor Rausch. Um sportlich zu bleiben, in der Frankfurter Rundschau heißt es über die Vergötterung des Immergleichen, 11 Personen gewandet in Trikots ihres Vereins treffen von August bis Mai auf 11 andere Personen mit ihren Jerseys. Nach 90 Minuten plus Nachspielzeit gibt es ein Ergebnis, über das sich die einen freuen, die anderen ärgern. Verblüffenderweise ist die Simplizität dieser Abläufe die Ursache für eine mit Beginn der Bundesliga 1963 erschaffene, erfolgreiche Parallelwelt, konstatiert Stefan Klemm, mit dem wir die neue Bundesliga-Saison begrüßen, die an diesem Freitag mit der Partie Bayern München RB Leipzig startet. Auf der nächsten Fürthungseite ermöglicht die FR dann einen steilen Abflug in die Hochkultur. Michael Hesse lässt sich von dem Philosophen Klaus Viehweg erklären, was der große Logiker und Dialektiker Hegel an der Malerei geschätzt hat und namentlich an der Genremalerei. Hegel verbringt einen Paradigmenwechsel in der Ästhetik und der Kunstgeschichte der Malerei mit der Überwindung des antiken Klassizismus im Gefolge von Winckelmann und des christlichen Romantizismus vom Typus Friedrich Schlegel. Er gab den Grundimpuls, den theoretischen Hauptanstoß für die Wiederentdeckung der niederländischen Malschule des 17. Jahrhunderts, speziell die Landschafts- und Genregemälde gelten ihm als Muster der modernen Kunst. Für Hegel repräsentiert diese Malschule die Darstellung des Rechts der Besonderheit und der freien Subjektivität als Prinzip der modernen Welt. Liebe Hobby-Hegelianer, haben Sie das gewusst? Wir selbst entnehmen dem FR-Interview mit Klaus Viehweg eine Menge Neuigkeiten, trotz der Befassung mit Hegel einst im Studium. Zuletzt noch etwas anderes. In der Tageszeitung berichtet Alice von Lente, dass sogenannte Finitisten in der Mathematik das Konzept der Unendlichkeit abschaffen wollen. Unendlichkeit sei zwar theoretisch vorstellbar, aber sie korrespondiere nicht mit der Realität und sei also ungeeignet, um unsere Welt zu beschreiben. Ultrafinitisten fordern sogar, dass nicht nur die Unendlichkeit, sondern auch der Umgang mit extrem großen Zahlen eingestellt werden sollte. 10 hoch 80, eine Zahl mit 80 Nullen dahinter, solle als Grenze dienen. Diese entspräche in etwa der Anzahl der bekannten Atome im Universum. Alice von Lente findet übrigens, dass man die Abschaffung der Unendlichkeit auch auf die Anhäufung von Privatvermögen anwenden sollte. Eingangs ging es heute um plastische Chirurgie und Fitness, zum Schluss ein Ernährungshinweis. Die FAZ titelt: Ganze Leinsamen auf der Brotkruste sind reine Dekoration.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.